Oh, Martin ist am Ende aus der Podcast-Folge rausgegangen mit noch ein paar kleinen Komplexen, auf die ihr ihn vielleicht am Wochenende ansprechen könnt. Aber da müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden, dass wir, was das denn genau ist. Aber erstmal schön, dass du es einrichten konntest. Hallo, Martin.
Jetzt kommt ihr mir mit Komplexen um die Ecke. Das ist wirklich also die Most-Übertreibung in diesen kommenden 60 Minuten. Aber ist ein guter Cliffhanger. Jetzt denken die Leute, am Ende kommt noch irgendeine Bombe und dann sind sie enttäuscht. Aber die 59 Minuten davor waren gut. Wir haben natürlich viel über Timmendorf geredet. Bengt hat sich mal wieder zu ein, zwei, ja gar nicht so bodenlosen Hottakes hinreißen lassen. Ich habe mitgemacht und sind dann hinten raus auch noch kurz bei der Bundesliga angekommen. Haben mal wieder über den VAR gerantet. Bengt findet ihn gar nicht mehr so schlecht. Ich finde ihn ziemlich kacke.
Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, die These. Aber macht euch da vielleicht ein eigenes Bild.
Okay.
Aber ich würde heute sogar sagen, heute war es eine Hot-Take-lastige Folge. Also ich habe mich auch zu ein, zwei Hot-Takes im Bundesliga-Kontext hinreißen lassen. Stichwort Borussia Dortmund, Stichwort VfB Stuttgart. Aber dann tatsächlich auch noch im Beachvolleyball. Also heute könnte wieder einiges gehen, wo du dir Material sammeln kannst, was du mir dann tatsächlich mal unter die Nase reiben kannst. Weil ich höre immer nur von dir, meine Hot-Takes wären so scheiße, aber ich krieg nie ein Beispiel. Meine Hottakes sind gut.
Ja, okay. Kann sich ja jeder selber eine Meinung drüber machen, wessen Hottakes denn jetzt die besseren und heißeren Takes waren. Das Ganze gibt's jetzt in den kommenden 60 Minuten. Viel Spaß.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Monster! Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side not to use a Curry! Wait on top!
Die Zeit 12.05, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch von der Küste, zumindest 50% von der Küste. Ich hab's geschafft in Timmendorf, ey, das Wetter ist bombastisch, Bengt, und du sitzt da immer noch in deinem kleinen Kabuff in Düsseldorf.
Ja, das stimmt. Und ich bin auch froh, hier in meinem kleinen Kabuff in Düsseldorf zu sitzen. Muss ich auch mal dazu sagen, weil passiert ja nicht so häufig im Sommer, dass man dann auch tatsächlich zu Hause mal aufnehmen darf. Ich heute noch aus dem Office, aber morgen geht's für mich dann auch ran an die Timmendorfer Strandküste und hab da auch schon richtig Bock drauf. Wo bist du untergekommen?
Na, ich bin ja, habe ich ja schon letzte Woche erzählt, Hotel Mama quasi, weil meine Eltern, ja, also zufälligerweise zeitgleich dann hier oben sind und wir haben eine Ferienbutze, ein bisschen so 10 Minuten hier vom Venue entfernt, ist perfekt. Also kannst du wirklich nicht besser haben.
Da muss ich aber einmal zwischenfragen, so, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es zufällig immer am Timmendorfer Strandwochenende ist. Du sagst dann immer, ja, zufällig sind die hier auch gerade am Timmendorfer Strand. So, das ist doch inzwischen wenigstens ein bisschen geplant und abgesprochen, oder?
Ein Zufall ist es in dem Sinne, dass quasi, also der Zeitpunkt ist Zufall. Es ist nicht Zufall, dass sie in Timmendorf sind. Ich meine, wir sind ja jedes Jahr in Timmendorf, aber dass der Zeitpunkt dieses Jahr so passt, weil ich glaube, letztes Jahr hat er nicht gepasst. Das orientiert sich dann immer daran, wann mein Dad quasi Ferien hat. Und dieses Jahr passt und deswegen passt er mit der Schulter doppelt. Ich habe mich heute Morgen schön von meiner Mom auch bekochen lassen, schönes Rührei. Und bin jetzt quasi dann einmal Promenade hier rüber gelaufen. Und alle sind am Wuseln und alle sind am Arbeiten und ich bin so der Einzige, der sich jetzt hier hinten hinhockt und 45 Minuten Podcast aufnimmt.
Ja, da kann man natürlich stolz drauf sein, nee, aber ist doch schön, dass das dann so funktioniert. Macht dein Dad dann nächstes Jahr so eine Woche später Urlaub?
Ja, ist immer, später geht glaube ich nicht. Aber ja, dann okay. mal früher im Sommer quasi, und aber in dieser Zeit hat es perfekt drauf gepasst. Ja. Und die waren jetzt, also die waren ja auch quasi, ich habe mich ein bisschen dann noch von meinem Bruder nach der OP durchpflegen lassen, weil die davor auch nochmal im Urlaub waren, und dann hat es jetzt aber angeboten, dass sie gesagt haben, gut, dann nehmen wir die Woche Timmendorf so mit. Und das war ja dann, wie gesagt, mit der Schulter auch eine ganz, ganz gute Fügung. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich weiß nicht, was wir mit dem Wettergott wieder gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Wetterprognose angeguckt hast.
Ja.
Es ist nicht ein einziges Mal, glaube ich, Regen vorhergesagt für eine letzte August, erste Septemberwoche in Timmendorf ist geisterkrank.
Es ist übertrieben Premium. So, wir haben halt den Sommer dafür ein bisschen opfern müssen, ne? Das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, weil...
Aber das Opfer gehe ich gerne ein.
Ja, total, total. Aber also wir haben halt Heidelberg und Bremen so ein bisschen dafür vor die Hunde geworfen, auch mit dem Wetter. Dafür, dass wir in Timmendorf dann halt das absolut perfekte Sonnenstrahlemann-Wetter bekommen. Dann aber auch von Mittwochabend durchgehend bis Sonntagnacht. Also... gerade der Samstag wird ja überragend. So gerade am Samstag dann bei, ja, bei ich glaube 29 Grad Sonnenschein und kaum Wind.
Ich glaube, mittlerweile hat sich nach vorne geschoben. Mittlerweile ist so der Donnerstag und der Freitag sind die heißen Tage und dann Samstag, Sonntag ein bisschen kühler. Aber wie gesagt, am Ende auf die Temperatur ist mir, dumm gesagt, die ist mir egal, solange es einfach trocken bleibt. Und wenn das dann wirklich jetzt die 4 Tage so durchgezogen wird, und, also wo soll es herkommen? Klar, ein Wetterbericht ändert sich mal, aber das kommt jetzt ja nicht, dass du plötzlich von 0% Regenwahrscheinlichkeit bei 60 oder 70% stehst. So. Also ja. Wenn Kachelmann da nicht komplett scheiße gebaut hat, dann wird das ja funktionieren. Und dann ist es mal wieder so, dass wir in Timmendorf Glück mit dem Wetter haben.
Jörg gönnt Sonnenschein in Timmendorf. Also wirklich. Jörg Kachelmann ist verantwortlich. Nee, aber ist doch geil. Also ist ja wirklich einfach eine überragende Zeit, die uns da ins Haus steht. Und ich habe auch sehr, sehr viel Bock. Morgen geht's dann auch schon wieder los mit der Awardshow. Da müssen wir natürlich auch rechtzeitig am Start sein. 8.30 Uhr geht hier der VW Golf von Schoko Schnippo los, der ja auch das Kommentatorenteam auf Sport 2 unterstützen wird. Ja, und der nimmt uns dann mit an den Timmendorfer Strand, sodass wir dann auch pünktlich zur Awardshow da sind und uns dann ein sehr, sehr geiles Wochenende ins Haus steht.
Das ist eine wilde Fahrgemeinschaft. Also wer kommt alles mit? Schoko Schnippo, der nimmt sich ja quasi jetzt hier die Meter aus der Schweiz, macht er hoch und dann nimmt er dich in Düsseldorf mit, nimmt Dirk in Düsseldorf mit, noch jemand?
Punkt. Nee, mehr nicht.
Punkt. Ja, gute Dreier-WG. Wie lang braucht man Düsseldorf-Timmendorf?
Oh, ich bin ehrlich, dadurch, dass ich nicht fahre, habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Also ich habe wirklich nicht eine Sekunde verschwendet. Ich würde gerade raten, so 6 Stunden. Irgendwas in die Richtung. Google ja, ist aber natürlich...
Der Schweizer soll mal ein bisschen freidrehen auf der deutschen Autobahn. Bisschen hier die...
5,5.
Die linke Spur. Nehmen. Ja, 5,5, okay, ist okay. Ja, dann seid ihr rechtzeitig oben. Ja, wenn du, also ist jetzt das wievielte Timmendorf ist für dich?
Drittes.
Und also es ist ja, wenn du es jetzt mal vergleichst mit so einem normalen Tourstop, klar, die Jungs aus Österreich sind auch da, die Pfeilrad-Boys, aber es ist ja trotzdem, also inwiefern ist es ein anderes Wochenende aus deiner POV?
Es wird schon noch mal ein ganz anderes Wochenende, finde ich. Also grundsätzlich ist es natürlich schon auch ähnlich, aber also ich glaube, es wird nochmal sehr viel intensiver, weil sehr viel mehr Leute kommen, die sehr viel mehr Bock auf Party haben und entsprechend auch einfach nochmal anders angeschoben werden, aber sich auch anders anschieben lassen. Und ich deshalb auch glaube, dass es von Donnerstag an sofort brennt. Also wir haben da ja auch, gut, die ersten Matches am Donnerstag, die sind relativ deutlich. So alles, was oberhalb von Setzliste 5 ist, wird alles unterhalb von Setzliste 11 verprügeln.
Sag das nicht, dass das so deutlich wird. Weil guck mal, selbst wenn du Donnerstag dann Setzliste 7 gegen 10 und 8 gegen 9 hast, ich bin's gestern mal so ein bisschen durchgegangen, als ich meine Einlauf-Facts vorbereitet habe. Also da sind meiner Meinung nach, also... Du kannst nicht anfangen zu sagen, dass du Donnerstag klare Matchups hast. Das wird nicht passieren.
Nein.
Natürlich, vielleicht hast du mal ein, zwei deutliche Dinger. Aber ansonsten glaube ich schon, dass das relativ früh losgeht mit Spielen, wo du nicht weißt, wer dann hinten raus gewinnt.
Nee, total. Und ich sag ja auch, alles überhalb von Setzliste 5, da sind die Favoritenrollen zumindest halt mal klar geklärt. Und ich gucke da vor allem halt ins Frauenfeld, wenn dann Luisa Lippmann und Laura Ludwig aufschlagen, genauso wie Sinja und Svenja. Du dann noch, Carla Borger und Lea Kunz, muss man mal gucken, wie die zusammen performen können. Aber Idlinger Vandefelde, so, die werden die ersten Spiele dominieren. Und da erzähle ich auch niemandem was Neues mit. Und das ist auch okay. So, das sind dann halt die ersten Spiele, die vielleicht ein bisschen ein langsam am Start rein gönnen, aber ab dann fängt es halt an zu krachen. So spätestens dann, wenn sich der Loserbaum meldet, dann wird es richtig intensiv da am Timmendorfer Strand, weil dann will auch keiner rausfliegen. Und ich glaube schon, dass da auch einfach eine ganze Menge Potenzial drinsteckt, auf das ich auch einfach unfassbar viel Bock habe. Also das wird sportlich natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Dieses Jahr Timmendorf steht sowieso einfach unter einem besonderen Stern aufgrund der ganzen Abschiede, die wir dann da auch noch vornehmen müssen. Ein Olympia-Jahr, dann wird vielleicht auch nochmal was Kleines passieren da in Richtung Clemens und Nils. Keine Ahnung, ob Dirk sich da was überlegt hat, aber die werden ja zumindest mal einmal beglückwünscht als Olympia-Silbermedaillengewinner und dann ist es einfach ein heftig besonderes Fest, was uns da ins Haus steht und ich glaube einfach, dass das, also sowieso kannst du dieses Timmendorf nicht mit anderen vergleichen, weil du hast nur einmal eine Goat, die sich verabschiedet in Kira Walkenhorst. Du hast auch nur einmal den Abschied von Luisa Lippmann. Du hast jetzt auch nicht jedes Jahr Olympiamedaillengewinner da. Also von daher, dieses Timmendorf wird sowieso nochmal krass.
Jetzt hast du meine Vorlage nicht angenommen. Ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Oh, aber das passiert okay. In so einem Podcast. Was ich eigentlich wollte, ist, also weil ich habe dich ja gefragt, was ist der Unterschied zu einem normalen Tourstop? Und natürlich ist es sportlich und es ist eine deutsche Meisterschaft und das stimmt alles, was du gesagt hast. Aber wo ich drauf schiele, ist ja, du hast ja quasi jetzt, wenn du an den Wochenenden bewegst, du 1000 Menschen, die du da in deiner Schüssel hast, mit denen du dann quasi Sachen machen kannst. Jetzt am Wochenende bewegst du 4500. Die du dann da quasi, und glaube ich auch schon, also am Donnerstag werden es noch nicht 4500 sein, aber auch der Donnerstag ist ja voll. Der Freitag ist quasi zu 90% ausgelastet und Samstag, Sonntag sind seit Monaten ausverkauft. Also du wirst da ja eine Menschenmasse haben, die also nochmal eine Vielzahl an Menschen sind im Vergleich zu dem, was du sonst so auf den Tourwochenenden da hast. Und das ist, glaube ich, zum einen eine Herausforderung, zum anderen aber auch einfach eine geile Möglichkeit.
Ja, und da glaube ich halt auch ehrlich, dass es einfach nur nochmal potenzieren wird, was Geilheit anbelangt. Also da scheiße ich mir jetzt nicht in die Hose, ne? Also, weil da dann jetzt plötzlich 4.500 stehen, anstatt 1.200, 1.500, was auch immer, wie viele da so reinpassen. Ja, ach total, sondern freue mich eher darüber, dass es noch größer und noch voller wird, weil es dann noch viel mehr Spaß machen wird. Und wenn da dann das ganze Stadion einmal komplett ausrastet und alle dann nach links, nach rechts unterwegs sind, dann wird es halt einfach eine verdammt geile Zeit. Und auf so eine Momente freue ich mich natürlich auch schon riesig. So, das wird überragend. Und ja, dahingehend natürlich auch schon nochmal vergleichbar, was die Atmosphäre angeht mit den letzten Jahren. Wobei ich gestern im Magazin auch gehört habe, dass der Court enger geworden ist. So, der ist ein bisschen schmaler und das löst halt direkt schon wieder Hühnerpelle aus, ne? So, der Sand unten war ja schon relativ weitläufig und die erste Reihe war dann vielleicht mal so, ja, boah, schwer zu schätzen, wirklich schwer zu schätzen. Luftlinie 6 Meter weg von der Seitenlinie und wenn das jetzt halt alles ein bisschen enger wird, dann wird es halt ein Hexenkessel und das kann auch mal richtig schieben.
Es ist auf jeden Fall enger geworden. Es ist ein großer Schuhkarton, aber ich war gerade auch schon einmal unten, Also ich finde, man spürt es, das ist alles, also diese eine Reihe, man denkt jetzt gut, es ist nur eine Reihe, aber man merkt, dass das alles nochmal ein bisschen näher dran ist. Und dann glaube ich, ist genauso wie du. Von den Voraussetzungen her ist es, glaube ich, nochmal ein Ticken geiler als die letzten Jahre. Gefühlt haben die Leute auch nochmal einen Ticken mehr Bock als die letzten Jahre, weil sich es dann einfach doch nochmal irgendwie hochkristallisiert jetzt hat. Und was ich mir halt überlegt habe, ist also natürlich für einen Kommentar ist das jetzt auch ein geiles Highlight zum Abschluss, aber im Kommentar machst du nicht so viel anders. Also es ist quasi, und das klingt jetzt dumm, aber es ist ja egal, ob du da jetzt also das Spiel vor 1000 Leuten in dieser Schüssel kommentierst oder vor 4000 Leuten, weil am Ende ist es ja für das Endprodukt quasi dasselbe Outcome. Aber für dich ist es jetzt ja nochmal eine ganz, ganz andere POV quasi, wenn du 4-mal so viel Publikum zu bespielen hast.
Ja, also ich glaube, es wird tatsächlich nur bedingt anders. Einfach dahingehend nochmal, dass die Leute mit noch mehr Bock anreisen, dass da jetzt ja auch wirklich doch ausschließlich Menschen sind, die Bock auf das Produkt haben. Weil sonst geht es natürlich auch viel immer darum, auch das Laufpublikum mitzunehmen, einzubinden, da auch ein bisschen zu zeigen, okay, ist was Cooles. Natürlich haben wir sonst auch viele Gruppen, die anreisen für die German Beach Tour, aber die machen sich dann vielleicht ein geiles Wochenende und 20% reisen mit der 100%igen Partystimmung an. Und ich glaube, das ist halt dieses Wochenende anders. Ich glaube, jeder einzelne Zuschauer wird da schon drauf gehen und sich so überragend auf dieses Wochenende freuen. Es ist das Jahreshighlight für viele. So, genau so kann man es dann auch beschreiben, weil genau das ist es am Ende des Tages. Es ist das Highlight am Ende, wo Menschen für Urlaub nehmen, die sich 4 Tage rausnehmen, um Donnerstag bis Sonntag da richtig dick einen drauf zu machen. Und wenn ihr schlau seid, dann auch bis Montag, so, weil es wird einfach krass, was da alles passiert. Und ja, also ich glaube, ihr hört schon raus, ich habe sehr, sehr viel Bock.
Dann lass doch mal den Bogen spannen aufs Sportliche. Also wir haben ja letzte Woche auch schon mal so ein bisschen angeteasert, was wir glauben. Ich will direkt einmal von dir, hast du so einen Hot-Take, mit dem du durchs Wochenende gehst? Weil das ist ja häufig so, zumindest im Stream bist du dann immer nach so den ersten Takes gefragt. Und da geht es jetzt gar nicht immer drum, wer gewinnt denn jetzt am Ende des Turniers. Du wirst ja quasi dann auch immer an den Takes gemessen. Hast du dir einen zurechtgelegt, den du über dieses Wochenende quasi durchpeitschen wirst?
Ich habe mir auf jeden Fall noch keinen zurechtgelegt und der wird jetzt gleich einfach entstehen. So wie sehr, sehr viele meiner Hottags tatsächlich auch immer relativ spontan entstehen, wird auch der Hottag fürs Wochenende jetzt gleich entstehen. Ich muss mir die Setzlisten dafür aufmachen und muss da mal einmal ein bisschen drauf gucken. Es steht jetzt gerade natürlich immer noch Pretschner Winter in der Setzliste drin bei den Männern. So, da erzählen wir jetzt auch nichts Neues mehr, dass die beiden noch nicht zusammen spielen werden, weil Lukas halt raus ist. ist es überhaupt noch ein Hot-Take zu sagen, Henning Kirchner kommt ins Finale?
Nö, hot ist er nicht. Also ich würde den auf jeden Fall, ich würde den lauwarm, wobei ich würde den, also wenn das jetzt ein Hot-Take ist, zu sagen, du ridest über die Woche, dass Henning Kirchner auf jeden Fall Finale spielen, dann würde ich dir das als Hot-Take auf jeden Fall durchgehen lassen.
Ja, weil
also den finde ich schon.
Du hast halt trotzdem noch einen Sven Winter, der dann, ja, gestern war so ein bisschen das Thema, okay, was passiert mit Elas Wickler und spielt Lukas dann eventuell mit einem Clemens oder spielt er dann halt mit einem Thilo Rietschel? Aber im Endeffekt hast du halt trotzdem einen Sven Winter in diesem Teilnehmerfeld und Elas Wickler im Optimalfall. Und das sind schon die angestammten Finalisten, wenn alles normal läuft. Und da sehe ich dann schon, okay.
Boah, das finde ich. Du sagst, Svenny und Thilo sind für dich instant ein Finalpick. Das ist. Svenny und Thilo sind doch nicht instant ein Finalpick. In welcher Welt?
Nee, das stimmt. Nee,
also klar, Thilo ist gut und also nichts gegen Sven, aber da sind wir weit davon weg, dass die. Das ist. Also der Take wäre noch viel, viel hotter, wenn du sagst, dass Svenny und Thilo instant ein Finalteam sind.
Nee, das stimmt, da hast du auch recht. Da muss man einfach gucken, wie die zusammen funktionieren. weil Svenny dann halt im Block und Thilo die ganze Zeit auf Defense, so, okay, muss man mal gucken, wie das dann läuft. Sven wird wahrscheinlich keinen einzigen Aufschlag kriegen das ganze Wochenende. Dann gehe ich auf Henning Kirchner. Henning Kirchner kommt ins Finale und verkauft das als mein Hot-Take.
Ich weiß auch noch gar nicht, ob mein Hot-Take so hot ist. Ich sage, dass also sowohl Setzliste 1 bei den Damen als auch Setzliste 1 bei den Herren werden nicht beide deutscher Meister. Ich glaube, dass entweder Sinja oder Svenja oder Nils und Clemens einliegen lassen. Ich will mich noch nicht festlegen, wer, aber ich glaube nicht, dass wir quasi zweimal back-to-back dieselben deutschen Meister bekommen als letztes Jahr.
Ja, dafür ist es am Ende halt auch Timnow, ne? Und dafür kann dann auch viel passieren. Aber wer macht's dann bei den Frauen? Also, oder bei den Männern? Also erstmal überhaupt, okay, was glaubst du, wer von beiden ist da nicht unterwegs? Oder willst du dich da nicht festlegen? Weil, also ich finde,
deswegen,
wenn
da will
du
ich mich
da
ja eigentlich
auf Hot-Take
nicht,
gehen
also,
willst,
will ich mich
ja,
nicht
aber
festlegen.
Dann ist kein Hot-Take. Dann ist kein Hot-Take. Also ein Hot-Take wird's dann erst, wenn
Warum
du mir...
Warum ist das kein Hot-Take? Ich sag, dass beide...
Ja, das ist Quatsch.
Ich sag dir, dass beide Setlisten über Seins, die wirklich die letzten Jahre immer dominiert haben, sage ich, dass einer davon nicht Timmendorf gewinnt. Also der ist, gut, der ist heiß. Wegen mir gebe ich dir noch dazu, ich glaube, dass, also wenn es Sinja und Svenja nicht werden, dann werden es Kim und Sandra und wenn es Nils und Clemens nicht werden, dann wäre keine Ahnung. Also Herrenteilnehmerfeld dahinter ist wide open für mich. Dadurch, dass du dann Lukas und Sven nicht dabei hast, kann es da quasi wirklich gefühlt jeder werden. Und bei den Damen, ich werde nicht schlau aus Luisa und Laura, die werden mir gefühlt fast ein bisschen zu schlecht gerade geredet. Weil wenn du so im Discord liest, die können ja 1-2 gehen, bla bla bla. Ich weiß jetzt nicht, was ihr die letzten Jahre so gemacht habt. Natürlich, die haben jetzt kein bombastisches Olympiaturnier gespielt. Aber lass uns mal bitte nicht vergessen, dass also Laura gar nicht mal so schlecht war und Luisa auch jetzt einen immensen Sprung gemacht hat. Deswegen, die kann ich aber super schwierig einschätzen, auch einfach, weil ich sie jetzt super gerne dann auch gegen diese deutsche Konkurrenz mal sehe. Aber die werden nicht schlecht sein. Und bei den Herren, wie ich es gerade gesagt habe, da traue ich mich nicht, irgendwie dann nochmal weiter zu picken, weil das ist für mich, also auch eben mit den ganzen neuen Teamkonstellationen, ist für mich wide open.
Wären Laura und Luisa so kacke, dann hätten sie es nicht zu den Olympischen Spielen geschafft. So, da schaffen es auch bewusst nur zwei deutsche Teams hin und die haben sich sportlich dafür qualifiziert. Natürlich kickt da noch so ein bisschen mit rein, dass es halt die Abschiedsturnier der Laura Ludwig ist und das auch das letzte Turnier wird. So wie sehr kannst du da nochmal einmal auf einen Schlag alles abrufen? Das ist vielleicht so ein kleiner Hot-Take, der aber auch mit sehr, sehr großem Wunschdenken zusammenhängt. Spiel um Platz 3 wird Schneider-Walkenhorst gegen Ludwig Lippmann.
Das finde ich einen schönen Hot-Take. Vor allem, der ist super unrealistisch. Also,
nee.
Der ist romantisch und der ist in einer gewissen Art und Weise auch irgendwie möglich. Keine Ahnung, wie da dann der Baum laufen müsste. So tief bin ich jetzt nicht reingegangen. Aber zumindest vom Skill-Level kann das ja passieren. Ich bin natürlich gespannt dann auf der Damenseite, was machen so die Storylines der Tour. Ich bin gespannt, wie sich Janne beim ersten Mal Timmendorf schlägt, weil es schon immer noch mal was anderes ist.
Ja.
Aber glaube auch, dass die da eine gute Rolle spielen können. Und dann ist es für mich auch noch so ein bisschen, um das Damenfeld einmal abzuschließen, was machen Carla und Lea? Das ist für mich, weil ich fand Carla und Mary in München richtig geil. Also da hast du gesehen, so, du kannst Carla neben irgendjemanden stellen, das wird schon funktionieren. Und ich glaube auch, dass das mit Lea Kunst sehr gut funktionieren kann.
Ja, also da steckt eine große Upside drin, aber auch Risiko für eine größere Downside. Weil du zwei Defenderinnen hast, so Lea wird blocken müssen. So, ich glaube nicht, dass wir ein Hybridsystem sehen werden, wo Carla dann auch in den Block reingeht. Also da grätsch mir gerne sofort rein, wenn ich da irgendwie Müll erzähle, ne? Aber das da glaube ich tatsächlich erstmal noch nicht dran. Und Lea als Durchwegblockerin direkt dann in Timmendorf ist ein Experiment. Viertelfinale ist auf jeden Fall drin für die beiden, weil dafür sind sie gut genug. Und dann ist es halt ein bisschen auch die Frage, okay, auf wen werden sie treffen? So, wer wird dann das Team sein, mit dem sie sich messen müssen? Oder im Zweifel die beiden Teams, wenn sie durch den Winnerbaum gehen? Und da traue ich mich tatsächlich noch nicht an eine Prediction ran. Also Viertelfinale ist drin und danach muss man gucken, wie es dann weitergeht, wie sie sich auch einspielen übers Wochenende. Ja, und wie dann generell es um die beiden steht, wie die auch harmonieren und noch ein paar äußere Faktoren. So, da kann halt immer alles passieren. Aber ich sehe ein Viertelfinale realistisch. Danach, nee, ich tippe sie nicht ins Halbfinale.
Nee, Halbfinale wäre dann auf jeden Fall, wäre quasi Setzliste bestätigt, aber ich sehe, also dann kommt es auch drauf an, wenn du dann irgendwie Sinja und Svenja bekommst, die dann eben mit Svenja auch wirklich eine sehr, sehr große Dame vorne haben, dann ist das auch kein bombastisches Matchup. Und bei den Herren finde ich, also für mich das spannendste Team ist...
Also sie werden ja auf, also wenn sie auf Sinja und Svenja treffen werden in dem Viertelfinale, dann kriegen sie eine zweite Chance. Also dann geht es dann nochmal durch den Loserbaum.
Ja, wer weiß, du hast vorhin schon mal gesagt, Timmendorf ist crazy. Plötzlich sind da beide im Loserbaum und dann haben wir so ein... ja gut, aber das ist noch zu weit hin. Lass einfach noch kurz über die Männer reden, bevor wir zu lange abschweifen. Ich finde, du hast das... Also interessanteste Team ist für mich dann schon... Also ich will Dani Kirchner und Paul Henning in Timmendorf sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was macht... Also kriegen die das wirklich hin, diesen München-Flow irgendwie aufrecht zu erhalten? Wovon ich eigentlich ausgehe? Und dann ist das Team, auf das ich mich so rein zum Gucken und rein von der Storyline am meisten freue. Ich freue mich aber dann auch, ich finde Thilo Rietschel und Sven irgendwie geil. Ich finde Thilo hat eine geile Saison gezockt, Sven, wenn die das hinkriegen, da irgendwie dann befreit aufzuspielen und dann wirklich sich auch mal selber gar keinen Druck zu machen von wegen, ja, wir müssen jetzt irgendwie Setzliste bestätigen oder so, dann ist das, glaube ich, auch ein geiles Zockerteam.
Ich gebe denen auch einen Hot-Take im Männerfeld. Ich sage, dass Lorenz Stadi auf jeden Fall ins Halbfinale kommen. Ich sage, dass die Jungs durchaus einen sehr, sehr guten Case haben. So Kühlungsborn 2 haben sie es ja auch schon ins Finale geschafft. Da ist es dann knapp nicht, hat knapp nicht gereicht. Aber ich glaube, Timmendorf, ja, es wird für Bronze reichen. Lorenz Stadi holen Bronze in Timmendorf.
Gut, jetzt haben wir ganz schön viel, mit dem wir uns angreifbar gemacht haben. Aber wir lassen uns
aber
daran messen.
Du wolltest einen Hot-Take.
Takes messen und dann...
Du wolltest einen Hot-Take. Was traust du Lorenz Stadi zu?
Nee, ist gut. Ich traue denen viel zu. Ich weiß es nicht, ob es am Ende fürs Halbfinale reicht. Aber nochmal, wie gesagt, für mich ist die Männerkonkurrenz nach Clemens und Nils wide open. Also da gibt es dann für mich nicht dieses zweite Superteam, das es bei den Damen rein theoretisch gäbe mit Laura und Luisa oder mit Kim und Sandra. Das gibt es für mich bei den Herren nicht. Deswegen, ich finde den... Also, der ist mutig, aber der ist nicht unmöglich. Deswegen mal gucken. Also, wir werden hier nächste Woche sitzen und entweder wird einer von uns bodenlos wirklich mit seinen Takes in die Pfanne gegriffen haben oder wir sind dann irgendwie doch... So, wenn ich einen davon treffe, bin ich glücklich. Dann reicht mir das schon.
Ja, gehe ich mit. Dann können wir uns ein bisschen Expertise zumindest in die Waagschale werfen. Ich bin sehr gespannt auf die Hamsis. So, den traue ich tatsächlich auch mit ein bisschen Losglück auch ein Halbfinale zu. So, das kann dann schon auch mal passieren. Und hätten sie sich nach dieser Saison auch verdient. So, verständlicherweise.
Du kannst jetzt aber nicht anfangen, jedes Team...
Nein,
du kannst
natürlich
anfangen,
nicht.
Jetzt jedes Team ins Halbfinale zu tippen. Dann kannst du, weil
Nö,
dann ist ja
auch
kein Hot-Take mehr zu sagen, ja gut, ich habe jetzt am Ende 8 Teams im Halbfinale und irgendwelche werden sie hinten raus ja dann schon schaffen.
Aber das war ja auch kein Hot-Take, das war ja auch kein Tipp, sondern das war eine Einschätzung und das war ein, ich würde mich für die Hamsis freuen, wenn es gut läuft. Und mit ein bisschen Glück in der Losung wäre da schon was drin, weil die ja auch nicht zu Unrecht für viele Awards dann auch nominiert wurden. Und gerade Yannick Harms dann jetzt auf seiner persönlichen Peak dann auch noch Timmendorf spielen, da kann auch ordentlich was gehen, aber nö, werde ich mich nicht zu einem Hot-Tag durchringen, sondern sag einfach, dass sie eine geile Saison spielen und dass ich mich auf die Jungs in Timmendorf freue.
Der Hot-Tag ist gerade, dass du sagst, dass Yannick Harms aktuell auf seiner persönlichen Peak ist. Der hat davor auch schon ein bisschen gut Beachvolleyball gespielt.
Ja, gut,
Yannick Harms war World Tour-Spieler. Der ist doch jetzt nicht mehr auf seiner Pike.
Ja, okay, fairerweise, das war auch einfach weit vor meiner Beachvolleyballzeit. Also da
das stimmt, das musst du nicht
auch,
wissen. Das
da
war
ja auch
niemandem
was vor. Ja. Nö, das ist schon okay. Das ist schon sehr in Ordnung. Aber ja, wird ein geiles Wochenende. Ich glaube, ihr lest das schon raus, dass da auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial drin ist für den ein oder anderen Upset, für die ein oder andere wilde Geschichte. So ein Sven Winter, der 1-2 geht, sehe ich auch nicht als unmöglich an. So, imagine, das vibet halt einfach gar nicht mit seinem Interimspartner. Und dann ist der Mann halt einfach ab Freitagmorgen am Glas. So, warum denn dann auch nicht? Aber ja, es wird ein wildes Wochenende. Und sowohl sportlich als auch entertainment/partytechnisch ist man sehr, sehr gut beraten, wenn man die kommenden 96 Stunden am Timmendorfer Strand verbringt.
So macht ihr das. Mittwochabend geht's los, Awardshow. Und dann, wie gesagt, Donnerstag die ersten Spiele, Sonntag Finale. Also vom Rahmenplan hat sich nicht allzu viel verändert. Derjenige oder diejenige, die über den Sommer schon dabei war, die weiß ja, wie der Hase hoppelt. Gut, dann machen wir Beachvolleyball zu und holen uns noch ein kurzes erstes Fußball-Update ein. Ja, weil die Bundesliga geht wieder los.
Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr bestätigt in allem, was ich letzte Woche erzählt habe. Wirklich sehr, sehr bestätigt.
Also direkt allem, was du bestätigt, natürlich.
Ja, aber also direkt mal angefangen mit Borussia Dortmund, dass mir deren Transferpolitik nicht gefallen hat und dass ich die Mannschaft einfach als nicht gut empfinde. Ja, sie haben 2-0 gegen Frankfurt gewonnen, aber durch zwei Einzelaktionen von Jamie Gittens, wo muss ich mich auch sehr noch dran gewöhnen, dass der jetzt in Zukunft Jamie Gittens genannt werden will und nicht Bino Gittens. Er ist so einer der spannenderen Spieler diese Saison, aber ansonsten war das ja wirklich so ein Rotzspiel, was Borussia Dortmund da auf die Platte geliefert hat. Die ganze erste Halbzeit passiert gar nichts. Der gefährlichste Abschluss ist ein Frankfurter Schuss aus zweiter Reihe, der in drittes Stockwerk Damenunterwäsche geht. Und Dortmund hat defensiv wie offensiv überhaupt nichts zu bieten. Und dann braucht es halt wirklich zwei Einzelaktionen. Das wird in der Saison für keinen guten Run reichen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Oh, ich liebe das jetzt schon. Also ich freue mich, glaube ich, auch so auf Samstagabend, wenn wir vielleicht dann ein, zwei drin haben und dann nochmal auf dieser anderen Temperatur über solche Themen diskutieren. Ich liebe dich, Bengt. Ich hasse solche Menschen, die anfangen, über zu dramatisieren nach dem ersten Spieltag. Digga, die gewinnen das Spiel 2-0. Was willst du denn mehr? Woher soll es denn herkommen, dass die plötzlich jetzt am ersten Spieltag alle Leute dann glücklich machen und plötzlich Hurra-Fußball spielen?
Weil der Fußball noch schlimmer ist als unter Edin Terzic.
Aber das juckt doch am ersten Spieltag niemand.
Naja, du hattest schon auch eine gewisse Saisonvorbereitungszeit dabei und konntest an Themen schrauben. Und gerade von dem Nuri Sahin sind da dann auch viele Videos dann veröffentlicht worden, wie er dann mit seiner Mannschaft umgeht, was nach sehr viel Worten für wenig Inhalt ausgesehen hatte. Ich finde, das hat sich dann schon auch bezahlt gemacht. Natürlich bin ich kein Fußballtrainer. Natürlich kann ich es nicht besser. So, da will ich gar nicht drüber reden. Aber diesen wirklich Mut und lustlosen Auftritt am ersten Saisonspieltag gegen ein auch noch nicht perfektes Eintracht Frankfurt. Ja, du hast gegen Frankfurt gespielt und da kommen dann auch noch Spiele gegen Kiel, Heidenheim, Bochum und Mönchengladbach, die Borussia Dortmund dann hoffentlich auch ein bisschen souveräner bestreiten kann. Aber also gegen die Großen wird es auf gar keinen Fall reichen. Dafür fehlt mir das Spielermaterial, dafür fehlt mir die Spielidee und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ein Nuri Sahin kriegt in Dortmund. Ich glaube, und da sind wir wieder bei Hottex angelangt, er erlebt den 34. Spieltag nicht.
Ja gut, also Bengt moderiert den Meisterschaftskampf für Dortmund jetzt schon ab, den ich auch gar nicht eröffnen will. Ja. Ich sag bloß, ich glaube, Dortmund weiß schon auch selber sehr, sehr gut, wo sie stehen. Und ich gucke dann eher so zur Konkurrenz. Ich sag jetzt mal so, mich hat niemand von da oben jetzt so krass beeindruckt, dass ich sage, okay, gut, diese Saison kannst du quasi abpfeifen. Also weder die Bayern, noch Leverkusen, noch Leipzig und vom VfB wollen wir gar nicht reden. Also da war jetzt kein Team dabei, wo ich gesagt habe, ja gut, erster Spieltag, gib denen die Schale, abpfeifen. Ich finde, die hatten alle ihre Probleme, ich finde, die hatten alle ihre schwachen Momente, die hatten auf der anderen Seite auch alle ihre starken Momente, ausgenommen der VfB, der hatte wirklich nur schwache Momente. Und deswegen war es für mich ein klassischer erster Spieltag, der Bock gemacht hat. Ich hab sehr, sehr gerne wieder Fußball geguckt. Ja. Aber ich finde, das, was du gerade über den BVB gesagt hast, kannst du auf die anderen genauso anwenden. Weil auch, ey, guck doch mal Leverkusen an. Die haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, aber danach haben sie es auch nicht geschafft über 90 Minuten.
Das stimmt, aber wenigstens spielen sie diese geile erste Halbzeit. Und in der zweiten dann natürlich auch ein bisschen Glück durch den Videoschiedsrichter mit dabei. Der VAR in dem Spiel war ja sowieso auch vogelwild. Also der hatte einen sehr, sehr arbeitsintensiven Tag. Aber bin schon der Meinung, die Entscheidungen waren am Ende alle richtig. So, alles, was da in Leverkusen entschieden wurde, hatte dann Hand und Fuß. Natürlich nervt es, dass dann jede Kacke auch überprüft wird, aber wenn es dann am Ende dazu führt, dass die richtige Entscheidung steht, ja, dann nehme ich das mit. So, dann ist das auch in Ordnung für mich. Aber ja, sicherlich hat das dann auch ein bisschen den Drive dann von diesem Spiel gestört. Leverkusen ist trotzdem nicht aus dem Selbstverständnis rausgekommen. So, das ist halt ein bisschen, was ich da drunter schreibe. Und natürlich, dass sie dann in der 90. plus 11 noch den Elfmeter kriegen und der dann per Abpraller dann auch noch reingeht, ist auch einfach glücklich. Und das wird sich wahrscheinlich nicht nochmal eine ganze Saison so durchziehen, wie es das letzte Jahr passiert ist. Aber ja, der Leverkusener Voodoo lebt wieder.
Ich verstehe, was du meinst mit dem Videobeweis und am Ende wird die richtige Entscheidung getroffen. Das, also kann man, wenn du, glaube ich, das Regelbuch dir rausnimmst und dann da irgendwelche Paragraphen nachschlägst, dann kommst du auf die Entscheidung. Ich hatte trotzdem ein Riesenproblem mit diesem letzten Elfmeterpfiff, weil es halt für mich dieses, wir fangen an, Fehler zu suchen und das finde ich kacke. Der Videobeweis wurde für mich mal eingeführt, um die klaren Sachen zu benennen und so klare Sachen umzudrehen und halt um Abseits dann quasi fairer aufzulösen. Aber jetzt nochmal, ich gucke mir diese Szene an und ich gucke sie mir...
Nennst du mir jetzt die Beispiele, die Tommy Schmidt schreibt, Frank Rijkaard, Rotzaktion, Wembley-Tor und Neuer 2010, oder?
Das sind die ganz, ganz klaren Beispiele, aber für, also, da geht es natürlich auch nochmal eine Ebene drunter, aber du kannst mir jetzt dann nicht erzählen, dass du dir diese Bilder da am Freitagabend anguckst und dann mir klar erzählen kannst, dass das jetzt ein Elfmeter ist. Also, ich kann jeglichen Frust verstehen. Ich glaube, wenn das Ding gegen Stuttgart gepfiffen worden wäre, dann wäre ich, also, weiß ich nicht, was ich dem Schiedsrichter gewünscht hätte. Ich fand's ein bisschen...
Hol mal kurz die Leute ab, die eventuell nicht geguckt haben. So, beschreib mal die Situation.
Ja, also ich glaube, die Situation hat bis jetzt jeder gesehen. Es ist ein Zweikampf im Strafraum und dann geht's eben um Millisekunden, wer denn eher am Ball ist. Ich glaube, Itakura gegen Adli war es. Itakura trifft Adli auf jeden Fall. Dann ist die Frage, wer ist eher am Ball. Es gibt anscheinend eine Perspektive, die klar belegt, dass Adli eher am Ball ist. Aber für mich sind das... Also gibt's ja wirklich um Millisekunden und um Millimeter. Und dann sind wir wieder beim Thema... Es ist eine klare Fehlentscheidung. Eine klare Fehlentscheidung fängt da aber bei mir nicht an. Für mich ist eine klare Fehlentscheidung, wenn das dann irgendwie hier so Schiedsrichter hat halt eine schlechte Sicht auf den Ball und erkennt dann was Offensichtliches nicht, aber das war für mich nicht offensichtlich und hat dann halt, es hat mir wieder in dieses, ach, Kulte Leverkusen jetzt so ab und dann bekommen die da am Ende in der 11. Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter. Das hat nichts mit der Situation zu tun. Leverkusen, also du musst das ja eigentlich objektiv sehen und dann auch losgelöst, ob das jetzt Leverkusen oder Kiel oder Hoffenheim ist. Aber ja. In der Situation hat es mich einfach nur massivst abgefuckt, dass der Elfmeter gegeben worden ist, weil es für mich keine klare Fehlentscheidung war.
Du bist für mich Paradebeispiel dafür, was am Montag mein anderer Podcast-Kollege Felix im Podcast erzählt hat. Da natürlich nochmal dazu gesagt, du warst auch letzte Saison schon nicht der größte Leverkusen-Fan, aber Felix hat mir gesagt, Leverkusen kriegt Hater diese Saison. So, letzte Saison haben alle noch gesagt, okay, geil, endlich die Bayern, die da vom Thron gestoßen werden. Aber diese Saison wird's losgehen, dass die Leute anfangen, Leverkusen richtig scheiße zu finden. Und dass dann auch Zitate hochgeholt werden von den Fans vorm Stadion. Nö, also bis 2022 war ich FC-Fan, aber dann bin ich jetzt rübergewechselt zu Leverkusen. Und ich glaube, das wird Thema dieses Jahr. Es ist natürlich auch total richtig, dass es die Leute abfuckt, dass dann ausgerechnet Leverkusen auch wieder diesen Elfmeter bekommt. Ja, wir unterhalten uns aber auch drüber, dass es Leverkusen dann halt auch noch viermal in dieser Nachspielzeit schafft, in den Strafraum zu gelangen. So, und die dann halt 100%, sich auch immer wieder 100%. Da reinspielen und sich diese Chancen auch verdienen. Und im Endeffekt ist es natürlich eine Grundsatzdiskussion über den Videoschiedsrichter, wann greift er ein und wann nicht. So, es ist der nächste Painpoint nach dem Handspiel, dieses Eingreifen vom Videobeweis. So, das ist halt echt scheiße, dass du inzwischen keine Klarheit mehr hast, wann darf der Videoschiri und wann nicht und wann wird dann eine Entscheidung overruled und wann nicht. Und dass das abfuckt, kann ich definitiv verstehen. Nur das müssen wir grundsätzlich klären und solange wir da drin rumwabern und Itakura den Adli da klar trifft, ja, dann ist es auch ein Elfmeter, weil im Endeffekt ist Adli vorher am Ball und Itakura trifft den Ball nicht, sondern tritt halt nur Adli. So, ja, dann ist es halt ein Strafstoß. Wenn wir uns dann aber darauf festlegen, dass der Schiedsrichter auch endlich mal wieder eine Entscheidungsgewalt bekommt, weil die hat er faktisch einfach nicht mehr. So, alles, was er sagt, wird nochmal einmal untergraben und in letzter Instanz noch 10-mal überprüft. So, und der Schiedsrichter ist einfach eine Marionette geworden. Noch viel schlimmer sind ja die Schiri-Assistenten. So, die kannst du dir doch sparen. Die kannst du dir doch wirklich einfach sparen inzwischen. Also dann spend das Geld an die Toni-Kroos-Stiftung. Aber also dafür, dass da zwei Hampelmänner rumrennen, die sowieso am Ende overruled werden, so, da hört es dann halt irgendwann einfach auf. Und ich kann die Grundsatzfrage sehr, sehr gut nachvollziehen und sehr verstehen, warum das Menschen auf den Sack geht. Aber solange wir uns in diesen Gefilden befinden, darf auch Leverkusen diesen Elfmeter bekommen.
Ich sag ja nicht, dass sie ihn nicht bekommen dürfen. Mich hat, also, mir war da irgendwie ein bisschen zu lasch. Aber vielleicht hat das natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass es Leverkusen ist. Willst du einmal über den VfB reden kurz?
Ja, können wir gerne machen. Der leider im Sommerschlussverkauf zerrüttelte VfB. Aber Erbedin Demirovic steht am Ende des Tages ja vor der Kamera und sagt, wir sind eine geile Truppe und man wird auch noch sehen, dass wir eine geile Truppe sind. Und Stuttgart räume ich den ersten Spieltag dann tatsächlich ein, weil die reparieren mussten. Dortmund musste nicht reparieren, Dortmund hat an Stellschrauben gedreht, Stuttgart musste reparieren, weil sie halt kaputt gekauft wurden. Und da muss man dann auch ein bisschen sehen, okay, wie fügen sich die neuen Spieler ein? Ich habe das Spiel nicht über 90 gesehen, ich kann dir da jetzt keine Tiefenanalyse geben, aber es ist in Ordnung, dann einen ersten Spieltag auch gegen Freiburg zu verlieren, wo glaube ich noch niemand so wirklich weiß, was können wir von Freiburg erwarten diese Saison.
Ich fand Freiburg richtig gut und ich finde Freiburg auch, und das ist jetzt nicht bloß, weil Stuttgart da verloren hat, ich finde Freiburg ist immer ein ekliges Auswärtsspiel und war das auch schon über die letzten Jahre immer. Freiburg auswärts zu bespielen ist kacke, die haben eine geile Mentalität und Stuttgart wurde, und gar nicht bloß, weil man jetzt irgendwie kaputt gekauft wurde, das nehme ich überhaupt nicht als Ausrede, sondern wir wurden einfach kaputt krank gemacht. So, wir haben ja keinen Innenverteidiger mehr gehabt, wenn da vier plötzlich alle ausfallen und dann fällt dann auch noch der eigentliche Ersatzkandidat aus. Ja, was willst du machen? Am Ende steht dann irgendein Sechser da in der Innenverteidigung, das hat Freiburg knallhart ausgenutzt. Aber nochmal, so der VfB, der da auf dem Platz stand, war, also das Ersatzteillager, was noch so übrig war, da saßen Leute auf der Bank, von denen habe ich noch nie was gehört. Und dann ist es bitter, weil es war wirklich, glaube ich, mit eines der schlechtesten VfB-Spiele in jüngerer und dann wahrscheinlich auch längerer Vergangenheit. Aber kein Grund, was ich da schon wieder auf Twitter lesen musste. Der VfB-Downfall geht jetzt los und von wegen hier, da geht irgendwas in Richtung internationale Geschäft. Die werden einfach das Union 2.0. Habe ich schon so oft gesagt, glaube ich nicht. Glaube ich auch nach dem Ergebnis jetzt nicht dran. Das ist hoffen, also ich weiß nicht, Eintagsfliege ist das falsche Wort, weil das würde ja beschreiben, dass dieser VfB nur einmal so schlecht war. Ich glaube schon, dass es eine andere Saison wird als letzte Saison, weil du, wie gesagt, trotzdem natürlich Stützen verloren hast, das kannst du nicht wegreden. Aber wir werden, das wird nicht das normale Niveau sein, was sie zocken. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das nächste Woche gegen Mainz schon wieder besser wird, wenn es da so ein bisschen auch einfach gelockerter ist, was die Ersatzspielerfront angeht, wenn da vielleicht ein, zwei wieder mehr gesund sind. Und dann lass bitte, bitte nicht anfangen, dieses eine Spiel über zu dramatisieren. Weil auch da, es ist der erste Spieltag, da kommen noch 33 weitere und am ersten Spieltag hat noch niemand irgendeine Meisterschaft gewonnen.
Gib mir jetzt mal bitte eine Platzierung. Was glaubst du realistisch, wo wird der VfB landen am Ende der Saison?
Ich hab's mit meinem Bruder gehabt, weil ich hier die ganzen Calcio Berlin Saisonprognosen angeguckt habe und die tippen mir immer die Top 7 durch. Und da war der VfB, glaube ich, in jeder einzelnen Prognose nicht schlechter als Platz 5. Und ich habe ihm mal gesagt, ich würde jetzt auf Handschlag instant Platz 6 nehmen. Wenn du mir jetzt sagst, Stuttgart würde am Ende der Saison 6er werden, würde ich instant nehmen. Und würde mich drüber freuen. Und das, glaube ich, ist auch weiterhin maximal im Bereich des Möglichen.
Es ist im Bereich des Möglichen, aber ich glaube nicht dran. So, und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, das ist vollkommen fair, dass es für den VfB dafür dieses Jahr nicht reichen wird, meiner Meinung nach. Weil du halt eben aus einem schwierigen Sommer kommst, die Spieler sich erstmal noch reinfinden müssen. Es kein geiler Start wird für den VfB, so der kann es jetzt auch einfach gar nicht mehr werden. Und dann halt noch mit dem internationalen Geschäft, was mit 10 Spielen dazukommt, so, das ist halt nicht zu unterschätzen. Also das ist wirklich noch ein Thema, da wird man in Stuttgart drauf gucken müssen, wie die halt untergebracht werden können. Und ich glaube, dass das zum Problem werden kann. Realistisch geschätzt tippe ich, und das unterschreibt ja auch deine These, Platz 6 würdest du jetzt mit Handschlag nehmen, einen 9. oder 10. Platz. Stuttgart wird auf Rang 9 oder Rang 10 am Ende über die Ziellinie kommen und auch dann ist es vollkommen in Ordnung. So, dann muss man mal gucken, wie sich der Verein langfristig entwickelt, aber glaube, dass halt natürlich die angestammten Top 4 mit Leipzig, Leverkusen, Bayern, Dortmund davor landen werden. Frankfurt wird davor landen, Freiburg wird davor landen und dann bin ich sehr gespannt, was dieses Pulk um Hoffenheim, Bremen, Wolfsburg, Mönchengladbach macht. So, davon kann ich es mir vorstellen, dass entweder eine oder zwei Mannschaften da dann halt noch davor landen, so, und dann hast du halt einen achten, neunten oder zehnten Platz dann irgendwo. Und das ist auch sehr, sehr fair für den VfB. So, mehr muss gar nicht drin sein nach der erfolgreichsten Saison in der Vereinsgeschichte letztes Jahr mit all dem, was dazukommt, glaube ich. Das ist eine sehr angstbefreite, aber dann ab Spieltag 25 auch eine langweilige Saison wird.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, aber das ist also Kategorie Hot Take. Wenn du sagst, Stuttgart wird Zehnter, ist das, glaube ich, also mit das Hotteste, was ich von dir, also in dieser Bundesliga-Preview jetzt gehört habe.
Also Zehnter ist halt die Downside. Tiefer als 10 geht's nicht, aber ich glaube, höher als 8 wird's auch nicht.
Okay, dann... Das also geht für mich als Hot-Deck durch. Da wirst du dich am Ende der Saison auf jeden Fall dran messen lassen müssen.
Daran lasse ich mich
vergesst
sehr
gerne. Vergesst du noch irgendwas? Ich überlege gerade, ich fand Heidenheim beeindruckend. Die waren echt abgezockt gegen St. Pauli. Also wie du, das war wirklich so im Stile einer Spitzenmannschaft irgendwie natürlich, also über das ganze Spiel nichts zu kacken. 2 Torchancen, 2 Tore. Das fand ich beeindruckend. Das würde eigentlich halt aber dann auch meinem Take widersprechen, ne? Dass ich glaube, dass... Ja, aber trotzdem, St. Pauli hat also ich habe nur die Highlights gesehen, St. Pauli hat ein sehr gutes Bundesligaspiel gemacht. Die hatten Chancen für 4-5 Tore bankt. Also okay. Da waren wirklich so Hochkaräter dabei. Ja. Und dass Heidenheim das hinten rauszieht, fand ich krass. Ich fand auch, also wenn wir jetzt kurz einmal über die Aufsteiger reden, ich fand, Kiel hatte auch irgendwie was zu melden. Also die waren ja auch weit davon entfernt, da irgendwie in Hoffenheim überfahren zu werden.
Ja.
Und auch selbst so Bochum in Leipzig fand ich auch, ey, die haben sich auch gewehrt. Am Ende verlierst du das 1-0, aber das macht mir auf jeden Fall Mut, dass wir vielleicht doch nicht eine krasse Zweiklassengesellschaft sehen da unten am unteren Ende der Tabelle, sondern dass es dann vielleicht doch hinten raus spannend wird.
Ich habe da ein bisschen Sorge, dass es bei den meisten Spielen halt so laufen wird, okay, ja, sie spielen mit und eigentlich hätten sie auch den Punkt verdient, aber es reicht am Ende knapp nicht. So, weil es dann halt an Kaltschnäuzigkeit fehlt, weil es an Qualität fehlt, weil es an dem richtigen Spielmacher fehlt und es dann im Endeffekt immer knapp nicht reicht, aber knapp nicht reichen bringt ja halt trotzdem keine Punkte und deswegen dann doch relativ deutlich im Tabellenkeller wird, ist so ein bisschen die Befürchtung. Da lasse ich mich sehr, sehr gerne Lügen strafen, dass die beiden Teams da auf jeden Fall auch was zu melden haben und dann die Augsburgs, Bremens, Mainz und Unions dieser Liga auf jeden Fall auch ärgern können. Das würde ich mir wünschen, vor allem für die Spannung im Abstiegskampf. Ja, aber also gerade bei denen ist es einfach noch zu früh. So, die werden dann irgendwann zwischen Spieltag 10 und 25 beweisen müssen, dass sie es verdient haben, in dieser Liga zu spielen und sich dann halt eine möglichst gute Ausgangslage für den Saisonendspurt verschaffen. Und ob das Platz 18 mit 4 Punkten Rückstand oder Platz 15 mit 2 Punkten Puffer ist, wird sich dann halt zeigen. Es ist aber halt auch gut möglich, dass du dann an Spieltag 17 schon mit 8 Punkten abgeschlagen bist und eigentlich keiner mehr dran glaubt. So, Mal schauen. GGs gehen natürlich auch noch raus an das erste Bundesligaspiel von Jan-Fiete Arp und Luis Holpi seit, ich glaube, 2018. Glückwunsch, dass ihr es vor dem HSV wieder hochgeschafft habt. So, es ist jetzt offiziell Luis Holpi vor dem HSV in der Bundesliga vor GTA 6. So, ist einfach eine geile Geschichte.
Haben wir sonst noch eine Geschichte vergessen vom ersten Spieltag? Ich glaube, ich zumindest habe nichts mehr auf meinem Zettel, was die Bundesliga angeht.
Ja, eine kurze Erwähnung möchte ich dann auch noch finden auf meinen anfänglichen Rant. Ich fühle mich bestätigt in allem, was ich gesagt habe. Die Defensive der Bayern ist so vogelwild. Also wirklich, das war ja so scheiße, was sie gespielt haben. Das war ja von oben bis unten einfach Kacke. Also Upamecano mit Fehlpässen des Grauens, Min-Jae Kim strahlt alles andere als Souveränität aus. Sacha Boué holt einen wahnsinnig dummen Elfmeter für die Wolfsburger. Also wenn das so weitergeht bei den Bayern, dann gute Nacht.
Geil, Alter. Das ist eine gute Doppelpass-Phrase zum Abschluss. Dafür müsstest du so 5 Euro ins Phrasenschwein werfen und dann willst du von Stefan Effenberg jetzt eine Breitseite bekommen. Ja. Das sind mal wieder richtige Meinungen hier. Sehr gut. Aber ich hab's auf Twitter mich ein bisschen, ich hab das Spiel nicht gesehen, ich hab natürlich nur Highlights so ein bisschen im Nachhinein geguckt und auf Twitter hat's gebrannt. Was denn die Bayern mit der Defensive da machen wollen?
Ich hab's ja angekündigt, dass die Bayern mir da heftige Bauchschmerzen bereiten. Muss aber von letzter Woche in einem Thema zurückrudern, wo du mich auch gerne hättest korrigieren dürfen. Philipp, unser Pressesprecher der Eintracht, kam sehr, sehr wütend auf mich zu und hatte mich gefragt, was mich denn da geritten hat, dass Hiroki Ito Rechtsverteidiger wäre. Und das stimmt natürlich nicht. So, der ist Innenverteidiger, ist ein Linksfuß. Hatte ich irgendwo falsch abgespeichert. Irgendwo meinte ich gelesen zu haben, dass er mal den Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition angreifen wollen würde, aber stimmt nicht. So, da muss ich zurückrudern. Wenn er zurückkommt und Josip Stanisic wieder da ist, dann ist das nochmal andere Qualität, die in die Verteidigung zurückkommt, aber auch da meiner Meinung nach weit weg von Bayern-Niveau.
Gut. Dann vom einen Fußballfachmann Berchen Kunkel zum Fußballfachmann Bruno Labbadia. Als ich heute Morgen gelesen habe, dass Bruno Labbadia jetzt Nationaltrainer in Nigeria geworden ist, dachte ich mir auch, okay. Vor allem, was ist das denn für ein Karriereweg? Ja. Du bist so immer so der Feuerwehrmann in der Bundesliga und zweiten Liga, wo du so dann quasi so abstiegsbedrohte Vereine rettest und so random bist du jetzt plötzlich Nationaltrainer in Nigeria.
Ja, ich verstehe auch nicht, wie da die Gespräche gelaufen sind. So war das dann so ein Ding, er war auf Afrika-Urlaub und hat da dann mit den richtigen Menschen aus Versehen gesprochen in seinem Robinson-Club in Marokko und die kannten dann aber den nigerianischen Fußballverbandschef, der dann gesagt hat, okay, wir suchen gerade noch einen Nationaltrainer, weil ich verstehe nicht, wie du aus Nigeria auf einen seit 2 Jahren arbeitslosen Bruno Labbadia kommst. Wie das so dein Gedankengang ist, der schöne Bruno, der macht's. Aber ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Nigeria eigentlich in den letzten Jahren bei großen Turnieren immer durch die geilsten Trikots aufgefallen. Von daher, der schöne Bruno passt da doch rein.
Ja, vor allem, die haben auch gut gezockt. Also, weil ich das jetzt auch auf Twitter gelesen habe, die wurden, ich glaube, beim letzten Afrika-Cup-Finale gegen die Elfenbeinküste verloren. Also, okay. Bruno Labbadia hat einen realistischen Case mit Nigeria, also WM 2026 zu spielen, wenn er sich gut anstellt.
Bruno Labbadia gewinnt Titel vor GTA 6. Das würde ich mich auch drüber freuen. Also, das wäre mal was. Nee, aber gönne ich ihm. Also, ich hatte mich sowieso schon gefragt, wann das nächste Engagement von Bruno Labbadia kommt, weil also irgendwie gefühlt in den letzten Jahren ist es echt ein bisschen ruhig um ihn geworden, ne? So, wenn dann mal ein Trainer wechselt.
Ja, also, er hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert bei seinen letzten Stationen. Also, ich glaube, Stuttgart war ja wirklich das Letzte, da ist er ja nach 10 Spielen und 3 Punkten wieder hochkant rausgeflogen. Deswegen, ja. Ich würde auch als Verein sehr, sehr viel Abstand nehmen von Bruno Labbadia, aber wenn Nigeria da irgendwas in dem sieht, dann go for it. Und also wirklich, es ist ein realistisches Szenario, dass der dann WM 2026 einfach coacht.
Ja, dann bitte Gruppengegner von Deutschland. Dann möchte ich bitte mit einem Megafon auf dem Zaun stehen und Bruno Labbadia anstimmen. Ja. Ey. Also, und dann kriegt er auch Fangesänge, ey. Dann werde ich einen Fangesang für Bruno Labbadia schreiben, den auch komplett in Eigenregie. Oh, das ist, glaube ich, guter Content. So, da dann irgendwie noch was draus zu ziehen und dann vom HSV über Stuttgart geht's jetzt direkt nach Nigeria und Bruno holt den Titel. Irgendwie sowas. Aber wird gut, da freue ich mich. Nee, war eine wilde Geschichte heute Morgen.
Gut, dann so im Hinblick darauf, dass hier wieder mehr gearbeitet wird. Lass noch einmal kurz 2 kleine Themen abrappen. Du warst in Hamburg im Handball-Zirkus wieder unterwegs. Ich habe dich ein bisschen bei Twitch gesehen. Ich habe das eine Interview mit Stefan, habe ich gesehen. Also mit Stefan Retschmer, das fand ich cool. Und ansonsten war das ja, also wer da alles rumgerannt ist für ein Vorbereitungsturnier, also kannst gerne kurz erzählen, das war quasi Champions League Final Four, was ihr da kommentiert habt. Also es ging halt nicht um die Champions League.
Ja, das war halt wirklich krass, ne? So, du hast 3 von 4 Teams dabei, die nächstes Jahr Champions League spielen und das einzige Team, was jemals die Champions League gewonnen hat, ist nicht qualifiziert, THW Kiel. So, das ist halt wirklich komplett irre gewesen. Ein Andy Wolf ist wieder zurück in der Bundesliga und wir durften quasi die ersten Spiele von ihm unter einem offizielleren Mantel, so klar ist es am Ende trotzdem nur Testspiel, aber es ist halt dann nicht irgendein Benefitspiel, sondern dann auch tatsächlich eins mit Charakter, wo es am Ende um Pokal geht. Die durften wir kommentieren und Kiel hat einen fucking guten Eindruck gemacht. Also Kiel sah richtig, richtig gut aus, vor allem ein bisschen verändert zu letzter Saison. So, letzte Saison war eine absolute Seuchensaison für den THW. Am Ende steht ein 3. Platz in der Champions League und trotzdem redest du über eine nicht erfolgreiche Saison. So, das sagt halt auch relativ viel aus über das, was da in Kiel passiert ist. Aber ja, die sind jetzt mit dem Neuaufbau beschäftigt und ich bin auch relativ optimistisch, dass das wieder klappt. So, freue mich auf einen intensiven Meisterkampf, weil ich glaube, den wird es geben in der Handball-Bundesliga. Also die Füchse sind nicht schlechter geworden. Klar ist Hans Lindberg da weg, aber du hast auf dem rechten Flügel mit Tobi Reichmann auch wahnsinnig viel Erfahrung, die da dann noch dazukommt. Die waren nämlich auch bei diesem Vorbereitungsturnier dabei. Und die haben ja auch okay gefallen. So vor allem am zweiten Tag, also beim ersten Spieltag gegen KC Westbrem, auch Champions League ambitioniert, auch Titel ambitioniert, da haben sie sich mal ordentlich einmal durchfegen lassen. Aber am zweiten Tag gegen Nantes sah es dann auch tatsächlich schon mal wieder ein bisschen besser aus, haben dann im 7-Meter-Werfen gewonnen. So, die melden wieder Ambitionen an. Der SC Magdeburg natürlich Top-Favorit auf den Titel und dann bin ich sehr gespannt, was in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen passiert, was bei Flensburg-Handewitt wird passiert. So, das kann eine geile Bundesliga-Saison werden und das war halt ein sehr, sehr geiler Auftakt dafür, vor allem für mich persönlich halt auch. Ne? Dann siehst du da wirklich die weltbesten Spieler, die da rumlaufen. Wir hatten im Januar eine Europameisterschaft hier, ja, der MVP von der EM mit Nedim Remili stand da auf der Platte, einer der besten Kreisläufer der Welt mit Ludovic Fabregas ist dann da auch mit da von der Partie. Westbrem neuer Trainer, Xavier Pascual, die Leute, die sich da vielleicht nochmal ein bisschen im Handball bewegt haben, die wissen, okay, 12 Jahre Barca trainiert, 2-mal Champions League gewonnen, so auch kein unbeschriebenes Blatt. Das war wahnsinnig spannend, was da am Wochenende alles passiert ist und war ein geiler Kickoff für eine intensive Handballsaison.
Das hört sich doch gut an. Gut, dann machen wir auch einen Deckel auf Handball drauf und dann, hast du noch was, was noch unbedingt rein muss?
Ja, also wir können kurz erwähnen, dass Max Verstappen sein nächstes Rennen nicht gewinnt und dass allmählich
das habe ich dir sogar noch vor der Episode gesagt, ja.
Ja, und allmählich aber halt auch Töne angestimmt werden bei Red Bull, die man so nicht mehr gewöhnt ist, ne? Also ein Max Verstappen, der sich vors Mikro stellt und sagt, wir sind einfach zu langsam. Ein Christian Horner, der sagt, noch 9-mal zweiter Platz wird nicht reichen für den Titel. Und das zeigt halt auch, dass es wieder spicy wird, ne? So 9 Rennen sind noch zu gehen, plus 2-mal Sprint. Und diese 2-mal Sprintrennen dürfen nicht vernachlässigt werden, weil rein von der Theorie her, 9-mal zweiter Platz, wenn du ohne schnellste Rennrunde Zweiter wirst, verlierst du 7 Punkte auf den Führenden. So, der Erste kriegt 25, der Zweite kriegt 18. 9x7, 63 Punkte, die aufgeholt werden. Und dann war da noch so eine Geschichte bei McLaren, dass ein Oscar Piastri einmal die Plätze tauschen durfte mit Lando Norris und seinen ersten Titel geholt hat, aber Norris dadurch 7 Punkte fehlen. So, wenn du da dann jetzt mal drüber nachdenkst und er dann am Ende, wobei es könnte sein, dass er die schnellste Rennrunde geholt hat, aber sollten da echt 5, 6, 7 Punkte fehlen, dann wirst du dich halt heftig ärgern, dass das damals so passiert ist. Aber es gibt halt noch die Sprintrennen. Und sollte Lando Norris jedes Mal vor Max Verstappen landen, dann gibt es ein sehr, sehr großes Szenario, einen sehr, sehr großen Case, dass wir uns am Saisonfinale 2024 wieder über eine kranke Dramatik unterhalten werden.
Also hätte Fahrradkette, all das, was Bengt euch gerade in den letzten 60 Sekunden erzählt hat, ist viel, viel in die Zukunft vorausgeblickt. Was er euch eigentlich sagen wollte, ist, dass die Formel 1 wieder etwas spannender geworden ist. Verstappen hat wie viele Punkte Vorsprung?
70 Punkte sind es. 70 hat Max Verstappen Vorsprung.
Ja, gut. Und also ich habe gestern, glaube ich, noch irgendwo eine Statistik gesehen, dass es in der Teamwertung noch enger ist, weil Sergio Perez einfach irgendwie verlernt hat, wie man Auto fährt.
Ja.
Deswegen, und da waren wir, also am Anfang der Saison war ich weit davon entfernt zu sagen, dass es an irgendeinem Ende vielleicht spannend wird hinten raus. Und also das könntest du der Formel 1 immerhin zugute halten, dass ich es immerhin da geschafft habe oder dass es McLaren immerhin da geschafft hat. Da wieder für Spannung zu sorgen. Vor allem, dass es dann auch McLaren ist.
Ja,
ne? Weil
genau.
Vorher dachtest du vielleicht, okay, vielleicht kommt Ferrari da dieses Jahr mal endlich ran. Was macht dann Mercedes? Ich bin auch wirklich ein absoluter Formel 1 No-Schauer. Aber dass die das dann hinten jetzt raus gemacht haben, tut der Formel 1 gut und holt ja dann auch wieder Leute wie mich so ein bisschen zurück. Weil, nochmal, ich hätte es mir nicht angeguckt, wenn der Verstappen jetzt wieder eben 16 Rennen in Folge gewinnt und dann vielleicht immer mal wieder einen neuen Rekord aufstellt. Das juckt dann den Normalo einfach nicht.
Ja.
Aber da jetzt so zu sehen, dass du eben wieder Spannung drin hast, dass du wirklich auch einfach also Rennen hast, wo vorher nicht klar ist, wer gewinnt, das macht's deutlich interessanter.
Ja, definitiv. Also gerade auch dieses McLaren-Thema, ne? Also vor allem, wo sie sich letzte Saison her entwickelt haben, dass sie jetzt ein ernstzunehmender Konkurrent sind, das war im April 2023 definitiv nicht zu erwarten. Aber haben auch zwei geile Fahrer und auch zwei sympathische Fahrer. Also das unterscheidet sie dann tatsächlich ein bisschen auch von den anderen Rennstellen. Weil ich kann dir genug Leute sagen, die ein Riesenproblem mit einem Lewis Hamilton haben. Ich kann dir genug Leute sagen, die ein Riesenproblem mit einem Max Verstappen haben. Aber Oscar Piastri und Lando Norris, die sind einfach auch zwei sympathische Jungs, denen man es auch wirklich einfach mal gönnt. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge, dass wir ein geiles Saisonfinale erleben werden. Mal schauen, was bei Red Bull jetzt die nächsten Wochen noch passiert. So, am Sonntag wird auch direkt wieder gefahren. Könnt ihr um 15 Uhr wahrscheinlich parallel zu einem Männer-Halbfinale dann nochmal da reinschalten. Aber wenn es dann später zum Frauenfinale geht, so ja, dann müsst ihr euch den Rest von der Formel 1 halt vielleicht auch erst im Real Life angucken.
Ja, macht das mal. Also, macht das mal bitte, lieber Timmendorf gucken, als dann so wichtig, also vor allem schön und gut, so wichtig ist es dann.
Nee.
Ist es dann doch nicht. Aber bevor uns jetzt hier, weil ihr es vielleicht, also ihr habt es noch nicht, hoffentlich habt ihr es nicht mitbekommen, wenn wir es gut überspielt haben. Unser Internet ist hier gerade das erste Mal ein bisschen gekracht.
Schön, dass du
sind
Bier
jetzt
sagst.
Wieder hier schön zum, ja, also mein Internet ist gekracht, aber es ist ja in dem Sinne auch nicht mein Internet, sondern hier das Timmendorfer Strand.
Nee, ich meinte vor allem schön, dass du, wenn wir das schön überspielt kriegen, also wenn wir das gut geschnitten kriegen, dass du da Bier sagst, das freut mich.
Na, am Ende wird es Bank schneiden, ja. Aber das ist ja auch nichts Neues.
Ja, ja.
Weil, also du bist mittlerweile die treibende Kraft hinter diesem Podcast, das hat sich gedreht.
Ja, okay, na gut, aber ist ja auch der Sommer, in dem es Zeit ist, dass sich was dreht.
Gut, dann lass uns doch hier Schluss machen, bevor du dann hinten raus noch mehr schnippeln musst.
Ja.
Ist doch, guck mal, jetzt haben wir eine Stunde voll gekriegt.
Ja.
Dann kriegt ihr das. Laden wir das direkt dann morgen hoch? Also damit ihr das hier direkt Mittwoch auf die Ohren bekommt?
Ich glaube sogar, das wird ein Dienstags 18 Uhr published. So, warum?
Ja, sehr gut, ja, ja. Guck mal.
Wir müssen ja top aktuell bleiben. Die Leute brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit, damit sie vor Timmendorf sich auch noch ein bisschen drauf einstellen können, sich auch multiple Expertenmeinungen einholen, dann auch vielleicht mal bei Scam reinhören können, dann aber natürlich auch den Sidecourt-Kommentar, die Jungs, die ja auch wieder in Timmendorf dabei sind, und sich da am Ende ein Potpourri aus einer breiten Meinung da einholen können, um sich dann selbst ein Bild zu machen, nur um dann zu sehen, dass wir alle keine Ahnung haben, aber das Schöne ist, ihr auch nicht, weil im Endeffekt ist es Sport. So, man kann es nicht predikten und das macht es am Wochenende auch wieder so geil. Ich habe so Bock auf Timmendorf und ich freue mich auch, euch alle zu sehen. So, sagt mal Hallo.
Plus eins, da schließe ich mich natürlich gerne an. Und also wirklich, wenn mir wirklich 100 Leute sagen, wie schlank ich denn geworden sei, dann gebe ich euch irgendwann nur noch dumme Antworten.
Oh, ich bin der Erste davon. Ey Martin, du hast echt auch krank abgenommen, ne?
Ja, 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 danke. Gut, weiter geht's. Schön, dass ihr heute dabei wart. Schön, dass ihr am Wochenende dabei sein werdet. Wer es nicht schafft, rumzukommen, wie gesagt, Twitch ist eure Adresse, aber das wisst ihr mittlerweile auch. Und dann, sehen und hören wir uns in der Konstellation nach Timmendorf wieder, aber dann hoffentlich auch am Wochenende irgendwie.
Ja, so machen wir's. Tschüss.